Semikolon Project Podcast, der Mutmach-Podcast. Spannende Geschichten und hilfreiche Tipps von besonderen Menschen. Offener Umgang mit seelischen und psychischen Erkrankungen. Gemeinsam können wir der Stigmatisierung den Kampf ansagen und neue Wege gehen.
Herzlich willkommen zum Semikolon Project Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Sven Krawitz und ich freue mich heute riesig auf die Band Till. Und das sind heute Jona und Dennis. Und der Ennis, der konnte leider nicht dabei sein, aber ich freue mich, dass ihr beide da seid. Hallo und herzlich willkommen.
Ja, hi. Wir freuen uns auf jeden Fall. Danke für die Einladung.
Für diese zwei, drei Leute da draußen, die die Band Till nicht kennen, was macht die Band Till?
Wir machen Musik und das schon sehr, sehr lange. Also wir haben tatsächlich nächstes Jahr 20-jähriges Bandjubiläum und viele gucken dann immer ein bisschen komisch, weil man es uns zum Glück noch nicht so ansieht. Also unsere Band gibt es seit dem Kindergarten und das hat sich dann halt immer weiterentwickelt und wir sind jetzt mittlerweile quasi seit 19 Jahren als Band unterwegs.
Wie fängt man im Kindergarten an, als Band Musik zu machen? Oder wie war das für euch klar, dass ihr Musik machen wollt?
Ja, das ist eigentlich eine ziemlich gute Frage. Wir haben uns damals im Kindergarten kennengelernt von einem Kumpel von uns damals, der auch noch in der Band war. Der Vater ist Berufsmusiker, der Bernward Koch. Und da hatten wir natürlich damals einfach schon die Möglichkeit, mit den Instrumenten rumzuspielen. Ich meine, es hat damals für uns erstmal angefangen, auch wollen wir mal eine Band gründen, weil wir fanden da Green Day cool und Tokyo Hotel und haben gedacht, oh, wir wollen genauso sein. Und haben dann eigentlich erstmal irgendwie auf Kochtöpfen rumgetrommelt, uns eine Ukulele geschnappt und das dann irgendwann mit der Zeit immer professioneller gemacht. Waren dann unten immer im Probekeller, konnten wir mal zum Glück rein und haben dann immer mit echtem Schlagzeug, mit Gitarren gespielt. Und es kam dann alles nach und nach.
Wann kam so die erste CD raus? Wo habt ihr gesagt, so jetzt haben wir da was zusammen und jetzt wollen wir die erste CD rausbringen? Das ist wahrscheinlich ein langer Weg, oder? Vom Kindergarten bis zur ersten CD?
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also wir haben sehr, sehr lange gebraucht, glaube ich. Die erste richtige CD kam, glaube ich, 2016, weil wir haben 2015 bei einem Band-Contest mitgemacht, einem Bandwettbewerb, den wir dann auch gewonnen haben. Das war quasi so das Preispaket, war eine Woche im Tonstudio und die erste CD-Veröffentlichung. Da haben wir so die erste richtige, auch physisch gepresste CD rausgebracht. Vorher waren das halt hauptsächlich Produktionen, die wir selber gemacht haben. Dann auch so, wenn man so anfängt, irgendwie mit, wie alt waren wir, 14, 15 oder so. Da haben wir halt angefangen, selber auch im Studio mal was aufzunehmen und haben das dann auch mal online gestellt, damals auf YouTube und so. Aber die erste CD war dann so 2016.
Wie ist das so, wenn man so seine erste CD in der Hand hält?
Das war schon geil, das war schon spannend. Also das hatte ja auch da eine lange Vorgeschichte für uns. Also dieser Bandcontest hat sich halt über ein Jahr gezogen. Also ein ganzes Jahr mit, ich glaube, insgesamt 8 Konzerten, immer Hin- und Rückrunde, Achtelfinale und so weiter. Und da haben sich dann auch die Songs immer weiter entwickelt. Wir haben dann für das Finale noch 2, 3 neue geschrieben und hatten dann echt über die Zeit eine große Auswahl. Und 3 Stücke mussten wir quasi auswählen. Es war auch für uns eigentlich so das erste Mal in einem richtigen Tonstudio. Also vorher, wie gesagt, so Home-Studio-Versuche. Aber da waren wir echt dann 5 Tage, glaube ich, in Bonn im Tonstudio und haben die 3 Songs aufgenommen. Hatten dann noch ein Fotoshooting, die Layouts gemacht für die CD. Und ich glaube, nach knapp 3 Monaten oder so hatten wir die dann auch wirklich mal als CD in der Hand. Das war schon ziemlich nice. Cool.
Ich kann mir das so richtig geil vorstellen, wenn man mit dem Auto unterwegs ist oder so und dann läuft ein Song von euch im Radio. Ich glaube, das ist doch nochmal so der richtige Höhepunkt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich kann mich noch erinnern, damals, WDR 2 hat uns zuerst damals gespielt und dann wussten wir genau, okay, die werden es jetzt heute Abend um 19 Uhr spielen. Und dann haben wir es natürlich alle zu dritt ins Auto gesetzt, erstmal WDR 2 angemacht und erstmal total auf unseren eigenen Song irgendwie abgefeiert. Weil das Gefühl, dass dann ja der eigene Song irgendwie im Radio läuft, ist natürlich total geil für einen. Auf jeden Fall.
Wie ist das so 20 Jahre die Band Till? Gab es da auch mal so Krisen oder seid ihr wirklich die Best Friends und alles harmonisch?
Also zwischenmenschlich, quasi zwischen uns dreien, muss man echt sagen, gab es nie eine wirkliche Krise. Also cool. Gerade in dem Bereich, wenn es ja irgendwie um was Kreatives geht, Musik und so, da gibt es natürlich immer irgendwie Meinungsverschiedenheiten und man gerät auch mal ein bisschen mehr aneinander. Aber einfach, weil halt so verschiedene Ansichten so kombiniert werden müssen. Aber so wirklich eine Krise zwischen uns dreien gab es eigentlich nie. Also wenn, dann halt mal einen kurzen Streit, aber das ist dann auch sofort wieder vergessen.
Ja, ich glaube, dass wir halt natürlich schon immer Freunde waren und die Band eben wir haben, also die Freundschaft schon immer vorging, dass wir auch immer gesagt haben, ey, uns fehlt jetzt gerade nochmal Freundschaftszeit, und dann auch gesagt haben, komm, dann legen wir jetzt mal gerade alles, was die Band angeht, auch mal zur Seite, und dass wir irgendwie das ganz gut auch trennen können.
Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ihr habt letztes Jahr das Album rausgebracht, Generation Depression. Ist ja ein Thema, was in der Gesellschaft noch nicht so anerkannt wird. Ich meine, viele Prominente sprechen mittlerweile drüber. Es wird immer besser und besser. Aber es ist ja noch ein Riesenstigma, was das Thema betrifft. Und wenn ihr über so ein Thema sprecht, ich denke, da muss man auch schon sehr, sehr vertraut miteinander sein, weil da öffnet man ja wirklich seine tiefsten Geheimnisse irgendwo.
Ja, definitiv. Also uns fiel es damals extrem schwer, das erstmal darüber zu sprechen. Das ist natürlich ein Thema, wo man immer eher, was man für sich alleine irgendwie auch ausmacht. Wir haben auch untereinander gar nicht darüber gesprochen. Als wir das erste Mal eigentlich miteinander auch darüber gesprochen haben, haben wir auch angefangen, Songs darüber zu schreiben, weil uns da aufgefallen ist, ey, was, fuck, du fühlst dich genauso und das ist doch eigentlich nicht normal. Und haben uns da auch angefangen, mit Freunden auch mal auszutauschen und gemerkt, es gibt viele, die sich gerade so fühlen. Und da ist uns gleichzeitig eben auch aufgefallen, wie wichtig ist es, darüber zu sprechen, weil das für alle dann auf einmal immer eine Offenbarung war, ach, noch jemandem geht es genauso wie mir, und dann einmal darüber zu sprechen, tut einem natürlich extrem gut.
Wer hat angefangen bei euch jetzt in der Band? Ihr seid zu dritt, ihr seid ja Kindergartenfreunde. Wer hat sich geoutet und hat gesagt, ey, ich habe da ein Problem oder mir geht's scheiße?
Ich weiß noch, dass es da eine Situation gab. Also bei uns war es natürlich auch irgendwie Anfang der Pandemie. Wir hatten eigentlich unsere erste eigene Tour anstehen. Wir haben eine eigene Clubtour gebucht und hatten, ich glaube, 6 Clubkonzerte anstehen. Dann ist natürlich auch die Pandemie so voll da reingecrashed und wir mussten das alles absagen. Und da war halt auch eine Zeit, wo es uns allen sehr schlecht damit ging. Und ich weiß nämlich noch, dass es da eine Situation gab, dass wir noch nicht so offen darüber gesprochen haben miteinander, wie es halt sein sollte optimal. Mhm. Wir haben dann halt auch teilweise für uns selbst Texte geschrieben. Ich habe zum Beispiel einen Text geschrieben für einen Song von uns, der heißt Paranoid, wo ich wirklich irgendwie das alles mal sehr, sehr stark rausgelassen habe. Und dann war das echt eine Überwindung, den anderen beiden den Song zu zeigen, weil man sich ja auch irgendwie so nahe steht und dass man sich ja auch irgendwie total verletzlich macht damit. Ich weiß noch, dass das echt auf so, ja, fast schon Erleichterung gestoßen ist bei den anderen beiden, weil wie Jonah halt meinte, boah, ey, dir geht's auch so. Also die haben das einfach genauso gefühlt und wir haben irgendwie die Texte und die Musik gebraucht wie so ein Ventil, um das mal zu öffnen und halt auch offen darüber sprechen zu können. Also wir hatten nie diesen Moment, Leute, wir müssen jetzt mal reden, also dass wir uns wirklich so bewusst hingesetzt haben und einfach angefangen haben aus dem Nichts, sondern für uns war das so ein bisschen der Türöffner. Und ab dem Moment haben wir aber auch alle offen darüber gesprochen.
Jonah, du hast eine bipolare Störung. Mhm. Das ist ja irgendwie ja heute so, also oder morgen so. Das heißt, du bist ja einmal oben und einmal unten. Das ist ja irgendwie auch schwer, ich sag mal so, im Bandbetrieb, wenn ihr jetzt irgendwie eine Tournee spielt oder so und dann bist du halt irgendwie in der Manie. Wie hemmt dich das?
Tatsächlich habe ich immer das Gefühl gehabt, dass mich gerade dann eher die Hochphasen, natürlich gerade was die Band angeht, eher pushen, dass ich dann eher super kreativ bin und irgendwie auch das Gefühl habe, man kann besonders viel ankurbeln, mehr als sonst auch. Und ich natürlich dann auch gerade die Touren und so weiter genieße. Was die Erkrankung natürlich dann schwierig macht, ist, dass es mir gerade auch, wenn man auf einer Tour ist und so weiter, ist natürlich extrem schwierig für mich, ist eine Mitte zu finden. Und darum geht es natürlich dann meistens bei diesen Erkrankungen, eine Mitte für sich zu finden, weil man entweder natürlich ins Überschwängliche neigt oder eben in eine Down-Phase dann. Und natürlich die Depressionsphasen, wo es mir schlechter geht, die machen es für mich eigentlich ein bisschen schwieriger, weil ich oft, das ist natürlich ein langer Prozess in den letzten Jahren. Zum Glück konnten wir da immer sehr viel drüber sprechen und vernünftig zu kommunizieren. Deswegen denken wir auch, dass Kommunikation das A und O ist, weil ich sehr oft dann dazu geneigt habe, mich einfach mal zurückzuziehen, mich ein paar Tage bei Jungs irgendwie nicht mehr zu melden, auch wenn eigentlich gerade irgendwas Wichtiges anstand zum Beispiel. Und wir mit der Zeit, dann ist mir jetzt immer leichter, dann viel auch zu sagen, ey Leute, mir geht's gerade vom Kopf her einfach nicht so gut und ich brauche vielleicht mal gerade ein paar Tage Auszeit. Und dann die anderen beiden auch eben sagen, ach, gar kein Ding, wir übernehmen jetzt gerade mal die Aufgaben. Das braucht natürlich viel Kommunikation.
Gibt es da so eine Strategie, wie ihr Jonah da irgendwie rausholen könnt oder lasst ihr ihn dann wirklich in Ruhe?
Ja, das kommt so ein bisschen drauf an. Also wirklich das Wichtigste ist, glaube ich, dass man einfach weiß, was abgeht. Und das haben wir jetzt, glaube ich, so ein bisschen gelernt zwischen uns, dass man einfach sowas halt offen anspricht und kommuniziert, weil das Schlechte daran vorher war einfach, dass man nicht weiß, was los ist. Und man weiß dann auch nicht so richtig, ob und wie man theoretisch helfen könnte. Weil es halt manchmal, glaube ich, einfach gut sein kann, dass man seine Ruhe braucht und einfach wirklich Stille haben will und in Ruhe gelassen werden will für 1-2 Tage, was halt völlig okay ist, immer, auch in jeder Situation. Und genauso kann es aber manchmal vielleicht auch sehr falsch sein. Aber ich glaube, dass man, wenn man halt offen darüber spricht und einfach weiß, was los ist und was abgeht, dann kann man halt auch besser darauf reagieren.
Wie hast du das gemerkt, Jonah, dass da bei dir was nicht stimmt?
Es war auch eigentlich ein relativ langer Prozess. Ich habe schon lange immer wieder mit Depressionsphasen zu kämpfen gehabt. Mir war aber natürlich nie bewusst, dass es eine Depression ist, bis mir damals meine Ex-Freundin mich darauf angesprochen hat und gesagt hat, ey, das ist nicht mehr normal, das ist nicht einfach nur ein Down, was du gerade hast, sondern dir geht es seit Monaten vom Kopf her nicht gut und du kommst seit Monaten nicht aus dem Bett. Auch wo ich mich dann einfach mal wirklich angefangen habe zu öffnen, ist uns dann klar geworden, okay, da muss wirklich was unternommen werden. Aber hatte zu der Zeit auch gar nicht wirklich die Kraft, selber was zu unternehmen und war dann auch ganz froh, dass sie mich dann angeleitet hat, mit mir einen Therapieplatz gesucht hat und so weiter. Und dann war ich eigentlich nur wegen den Depressionen in Therapie. Und dann kam natürlich mit der Zeit raus, dass es eine bipolare Störung ist.
Leidest du auch unter psychischen Erkrankungen, Dennis?
So jetzt direkt nicht. Also nichts, was diagnostiziert ist. Ich bin auch nicht in Therapie. Ich würde sagen, in dieser Phase, die wir vorhin auch angesprochen haben, wo es uns allen dreien schlecht ging, weil es aber auch einfach eine sehr, sehr krasse emotionale Phase war zu der Zeit, dass ich auch so Phasen mal durchlaufen bin. Aber bei mir ist auf jeden Fall nichts Dauerhaftes, was mich da einschränkt.
Wie ist es bei Ennis?
Ich glaube, eigentlich ähnlich wie bei mir. Mhm. Also der ist jetzt auch nicht in Therapie oder hat was Dauerhaftes. Aber ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen als Künstler einfach fast schon Alltag, dass man sowieso immer dieses Up and Down hat und diese Wellen, dass das halt mal kommt und mal geht. Und ich glaube, da ist man einfach so ein bisschen da drin, dass das dazugehört.
Jetzt habt ihr 2021 das Album rausgebracht, Generation Depression. Auch diesen Song finde ich halt geil, wo ihr ja wirklich darüber singt, du musst ja der Norm entsprechen. Die Frage ist natürlich immer, was ist die Norm? Also 90, 60, 90 und es muss alles perfekt sein und du traust dich ja nicht irgendwie zu schreiben bei Instagram oder Facebook oder TikTok, wo auch immer, mir geht's heute richtig scheiße, ich bleib im Bett. Das besingt ihr ja in dem Song. Wie war das, als ihr mit dem Album rauskamt?
Wir haben eigentlich genau auf diesen Sachen, die wir angesprochen haben, es hat ja auch viel mit Social Media zu tun, zum Beispiel in dem Song, durch diesen Druck und diese Vergleiche, die man halt jeden Tag sieht, dass man als erstes, wenn man morgens wach wird, aufs Handy guckt und all das halt auf seinem Handy sieht direkt. Und wir haben eigentlich genau da eine krasse Rückmeldung bekommen zu dem Song und zu den Themen und halt sehr, sehr positiv auch von den Leuten. Also immer so ein, ey, ist bei mir genauso, ja, mich nervt das auch total, ich komme da auch nicht gut mit klar. Und es war eher bei anderen Medien, wo man eher das Gefühl hatte, okay, da ist es einfach noch nicht so weit oder da ist man noch nicht so offen und sieht das halt eher noch so als schweres Thema, wo man nicht so reinkommt. Also ich glaube, Social Media, dadurch, dass es auch einfach immer einzelne Personen für sich sind, die halt auch alle Probleme haben können, dass man da halt schon viel, viel offener damit umgeht.
Wurden die Songs im Radio gespielt?
Einige von dem Album, ja. Aber auch da waren Songs dabei, die einfach noch vom Thema zu schwer waren für die breite Masse, wie man das immer so schön sagt.
Genau, das haben wir leider oft auch mitbekommen, dass die Themen einfach zu schwer sind, um einfach im Radio gespielt werden zu können. Und dass wir auch, wo wir jetzt das Festival organisieren, oft die Rückmeldung bekommen haben, okay, ist eine coole Sache, aber wir können die Thematik jetzt irgendwie nicht unterstützen. Also ob es jetzt von Radiosendern waren oder von sonst wem eigentlich, dass einfach Leute noch nicht so bereit sind, darüber zu sprechen.
Aber andersrum habe ich festgestellt, ich habe eine Selbsthilfegruppe in Walsrode gegründet und da rufen mich die Leute, also die Teilnehmer, abends an und sagen, ey, das war so geil, was du da gemacht hast, weil das fehlte uns. Einfach so ein Raum, wo man sich austauschen kann und diese Gruppe, die sprengt alles. Also wir haben gesagt, wir wollen es mit 10, 12 Leuten machen. Wir sind, glaube ich, jetzt bei, ich weiß es nicht, 16 Leuten irgendwo, wo wir sagen, wir müssen eine zweite Gruppe gründen.
man merkt ja auch, dass es sehr, sehr präsent ist. Also wir treffen eigentlich auch halt vor allem bei Konzerten, wenn nach der Show Leute zu uns kommen, dann kriegen wir eigentlich das als allermeistes als Feedback, dass halt die Texte das ausgesagt haben, was sie fühlen, oder dass wir sehr, sehr viele Menschen halt haben, die auch ähnliche Probleme haben und sich irgendwie darin wiederfinden können. Und natürlich haben wir irgendwie auch ein paar Songs, die sich jetzt nicht um das Thema drehen und die eher, weiß nicht, um Thema Liebe gehen und softer sind. Aber zu den Songs kriegen wir zum Beispiel nie so ein Feedback, natürlich. Also das ist halt, bei vielen ist das noch irgendwie zu schwer, das Thema, um es zu spielen oder irgendwie ja sehr vielen Leuten zu zeigen. Aber bei konkreten Menschen kriegen wir immer dann sehr, sehr starkes Feedback dafür.
Ja, viele Leute haben ja auch immer noch Angst, irgendwie zu sagen, mir geht's nicht gut. Also es ist ja, ja wirklich, du musst ja funktionieren, du musst morgens zur Arbeit gehen und dann musst du deine 8 Stunden arbeiten. Ja, dann hast du vielleicht noch eine ehrenamtliche Tätigkeit, wo du dann auch nochmal 2 Stunden unterwegs bist. Das fragt ja keiner, wie geht's dir eigentlich?
Wir hatten auch einen Podcast damals zu dem Thema Generation Depression. Und dann haben wir genau diese Frage eigentlich besprochen. Man fragt immer im Alltag, oh, wie geht's dir? Und die Standardfrage ist immer direkt, ach gut. Aber man hat das Gefühl, man redet gar nicht wirklich darüber, wie es einem wirklich geht. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir versuchen uns anzugewöhnen, zu fragen, wie geht's dir eigentlich wirklich, wenn es in dem Moment passt. Dass der Gegenüber auch merkt, ah, okay, mir liegt jetzt wirklich was daran zu wissen, wie mein Wohlbefinden ist. Und dass es auch okay ist, darüber zu sprechen, zu sagen, ach, weißt du was, mir geht's im Moment eigentlich gar nicht so gut. Ich habe gerade eine schwierige Phase. Und dass man eigentlich immer gar nicht diesen Schein aufrechterhalten muss, weil das macht natürlich auch Social Media extrem, dass jeder nur das postet, was gerade cool im Leben läuft. Auch ich bin heute wieder auf dem Event und guck mal da. Und die 3 Wochen, wo es einem extrem scheiße geht, postet man halt nichts und niemand weiß, was da eigentlich abging. Und wenn es dann wieder gut geht, dann postet man wieder was. Und das ist natürlich ein Problem, vor allem wenn es einem auch selber schlecht geht in Phasen, ist uns aufgefallen. Dann guckt man viel am Handy rum und ah, die machen im Moment das und auch die das und bei denen läuft das so gut. Und dann wird es für einen wieder noch schwieriger, wenn man nur, denkt man, allen geht's gerade gut und alle erleben gerade positive Erfolgserlebnisse und ich hänge jetzt down in meinem Bett rum.
Das ist ja auch ein großes Problem, weil die schlechten Seiten, und das haben wir auch in dem Song so ein bisschen angesprochen, weil die schlechten Seiten, die ja bei allen auch vorkommen und passieren, halt nicht gezeigt werden. Also du kriegst auch von diesen Sachen immer nur die guten mit, egal bei wem. Dann sind immer 1-2 Tage dazwischen, wo sich Leute mal nicht melden, wo die keine Stories machen oder so. Und man weiß dann halt wahrscheinlich, okay, das war jetzt vielleicht kein guter Tag, aber im Endeffekt siehst du immer nur die guten und die geilen Bilder und die schönen Urlaube. Das ist halt komplett das, was unsere Öffentlichkeit und unser Social Media bestimmt.
Aber ich glaube, das macht die Menschen auch kaputt, die jetzt wirklich bei Instagram oder TikTok oder wo auch immer unterwegs sind und die jeden Tag irgendwelche geilen Fotos von sich posten, diese 90-60-90 Bilder oder den trainierten Oberarm oder so. Und die Follower bleiben aber weg. Die erwarten dann ja auch, wenn sie sich jetzt irgendwie in Szene setzen, dass dann irgendwie, was weiß ich, 500 oder 1000 Likes kommen. Aber auf einmal kommen keine Likes mehr, weil aus welchem Grund auch immer. Und dann geht's ja los, dass die ja Person dann anfängt irgendwie, ja, was muss ich denn jetzt machen? Muss ich mich noch weiter ausziehen? Oder wie komme ich wieder an meine Likes ran? Und ich denke, das macht die Menschen dann auch richtig kaputt.
Definitiv. Ich meine, man nimmt ja selber davon mit, okay, viele, bei uns allen geht es, glaube ich, so, dass das Selbstwert oft davon abhängt, wie viele Likes man jetzt bekommt, wie viele Leute sich bei einem melden, wie viele Freunde man scheinbar gerade hat. Und dass man dann auch denkt, okay, weil vielleicht ist mein Körper jetzt gerade nicht gut genug, dann muss ich noch mehr trainieren und den wieder posten, um mehr Likes zu kriegen. Und man schnell sein Selbstwert darauf basiert, statt einfach im besten Fall Social Media auszuklammern und gucken, okay, wofür haben mich meine Freunde in Wirklichkeit eigentlich lieb. Und es sind dann meistens, ist es nicht das perfekte Gesicht oder der perfekte Bizeps oder sonst was, sondern die Eigenschaften, die über Social Media auch gar nicht rüberkommen können.
Ein Kumpel von mir hat jetzt am Wochenende ein Bild genommen und hat das über Snapchat laufen lassen. Und das sieht da richtig geil aus, ne? Also es ist ein richtig geiles Bild. Und das hat er in eine Dating-Plattform reingestellt. Und er sagte, ich habe innerhalb von kürzester Zeit so viele Likes bekommen, wie ich sonst im ganzen Jahr nicht bekomme. Da sagte er auch, diese ganze Gesellschaft ist so oberflächlich. Die sehen dieses geile Bild, liken das. Und die machen sich gar keine Gedanken, ob das jetzt bearbeitet ist oder nicht. Und er sagt, das war der Hammer. Das war, hätte er nicht mit gerechnet. Also er hat mir das Bild geschickt und meinte, wie findest du denn das? Ich sage, ja, ist cool. Ja, und das ging voll durch die Decke. Und er sagte, bekloppt. Ja. Wie ist es bei euch bei den Konzerten, wenn ihr diese Lieder spielt? Ist das eher so Ruhe bei den Konzerten oder gehen die Leute schon mit?
Die gehen auf jeden Fall mit. Also wir machen gerade die Live-Shows, sind bei uns sehr rockig und wir sprechen zwar auch ernste Themen an, aber uns ist auch jetzt bei einem Festival, beim Mental Health Festival wichtig, dass wir da jetzt nicht in der ernsten Atmosphäre drüber sprechen, sondern uns ist wichtig, dass wir...
Das aufzulockern.
Genau, also, genau. Ja. Dass man einfach sagt, es ist voll okay, darüber zu sprechen. Und jetzt gerade darf es auch einfach mal allen gut gehen live und alle abgehen. Und zum Beispiel, da haben wir jetzt Safe Places zum Beispiel eingerichtet, wenn es Leuten nicht gut geht, dass sie da eben hingehen können, da ihre Ruhe finden können zum Beispiel. Das sagen wir dann auch beim Konzert. Aber uns ist wichtig, dass wir beim Konzert selber einfach eine lockere Stimmung haben und dass die Leute im besten Fall einen sehr coolen Abend haben, wo wir alle abgehen können gemeinsam und ein Gemeinschaftsgefühl haben können.
Gutes Beispiel, weil den Song, den du vorhin angesprochen hast, den Generation Depression mit dem Text, ich glaube, wenn jetzt jemand nur den Text lesen würde, hätte man direkt im Kopf, okay, das muss irgendwie ein trauriger Song auf Klavierbegleitung sein. Und bei uns ist es halt das komplette Gegenteil. Also es hat halt einen fetten Beat und live haben wir sogar noch so ein dickes Party-Ende mit so Synthesizern da dran gebaut. Also es ist meistens bei uns der allerletzte Song im Set, wo halt am Ende nochmal alle zusammen richtig abgehen. Und das eigentlich bei so einem Text, wo jetzt viele wahrscheinlich sagen würden, hey, das darfst du doch gar nicht machen, das geht doch gar nicht. Und das ist uns aber wichtig, dass man halt nicht das Gefühl hat, okay, jetzt sprechen wir das Thema mal an, jetzt kommen drei traurige Songs und danach ist es dann auch wieder gegessen, sondern wir haben das halt, das zieht sich wie so ein roter Faden irgendwie durch unsere Texte, durch unsere Show, dass es einfach halt okay ist, so, das ist halt mit dabei, weil es uns auch alle betrifft und alle beschäftigt. Und es ist aber auch genauso okay, darüber halt das einfach, also einfach offen drüber zu sprechen und es halt auch in so einem Song und in so einer Show zu verpacken.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass das richtig so rausgeschrien wird irgendwie so, ne? Dieser Refrain oder so. Wenn man selber betroffen ist, dass man einfach sagt, so komm, wir schreiben das jetzt einfach mal raus oder so.
Genau, ja, das merken wir auch total, dass es einfach eine Befreiung für die Leute oft ist. Dass man sich irgendwie in dem Moment gemeinschaftlich damit auch fühlen kann und sich nicht mehr irgendwie alleine zu Hause mit dem Gefühl ist, sondern andere Leute da sind, die alle diesen Text auf einmal mitsingen und man merkt, okay, da sind noch ganz, ganz viele andere hier, die genau das fühlen und wir können es gemeinschaftlich einfach darüber singen und es ist voll okay, jetzt das laut mitzuschreien und sich nicht dafür zu schämen.
War das für euch jetzt so eine einmalige Geschichte, dass ihr so ein Album speziell rausgebracht habt oder wird das weiterhin ein Thema sein, dass ihr euch weiter mit diesem Thema beschäftigt?
Auf jeden Fall. Also es war auch bei dem Album eigentlich gar nicht so geplant. Den Namen zum Beispiel für das Album und den Song hatten wir auch als allerletztes. Also als allerletztes von allen Songs und Texten stand eigentlich der Titel und der Song Generation Depression fest. Und trotzdem zieht sich das durch das ganze Album, durch jeden Song. Und deswegen war es auch da, wir haben nicht bewusst versucht, genau so Texte oder genau so ein Album zu schreiben, sondern es ist einfach passiert. Und wir bringen ja jetzt auch unser zweites Studioalbum raus. Und auch da sind wieder viele Songs dabei, wo das Thema halt wiederzufinden ist.
Der aktuelle Song Loser aus der Schule. Um was geht's da? Das ist ja der ganz aktuelle Song, der momentan draußen ist. Geht es da um Mobbing oder was behandelt ihr mit dem Song?
Es geht nicht direkt eigentlich um Mobbing, sondern ein bisschen das Gefühl, dass ja, wir früher in unserer Schulzeit von ob es jetzt Mitschüler oder Lehrer waren, einem mitgegeben wurde, ey, das ist Quatsch, was ihr da macht und ihr müsst euch jetzt mal einen vernünftigen Job suchen und das wird sowieso alles nichts, das ist ein Träumereien. Da geht es ein bisschen mehr um das Gefühl, dass man sagt, ey, wenn wir wirklich was wollen und daran glauben, dann sind nicht alles immer nur Rumspinnereien, sondern da kann man es auch wirklich schaffen. Und dieses Thema wird da eigentlich behandelt für uns, dass wir sagen, ey, guck, wir haben es jetzt einfach gemacht und haben es für uns geschafft. Also da haben wir sehr lange für gebraucht, das einfach mal für uns sagen zu können, weil kurz bevor wir den Song geschrieben haben, haben wir sehr lange darüber gesprochen, ab wann ist eigentlich dieses Erfolgsgefühl da? Ab wann ist man jetzt, wann haben wir das Gefühl, wir haben es jetzt geschafft? Und das wird niemals kommen. Und dann haben wir gesagt, wir haben es doch eigentlich geschafft, wenn wir von unserer Musik leben können. Eigentlich scheißegal, wie viele Leute es am Ende hören, wenn es Leute gibt, die das am Ende feiern, ist es egal, wie viele Leute es sind. Und es ist egal, vor wie vielen man am Ende spielt, sondern Hauptsache, wir können das unser Leben lang machen. Also haben wir uns gesagt, irgendwie haben wir es dann schon geschafft für uns.
Sie haben gesagt, dass man sowas nur zum Spaß macht und dann, sie hatten recht, weil unser Leben Spaß macht. Und das ist, glaube ich, das fasst das für uns so ein bisschen zusammen, weil sich halt diese Bestätigung, die wir mal gesucht haben, so, okay, jetzt haben wir es geschafft, jetzt machen wir wirklich nur Musik. Also das hat sich halt nie eingestellt und wir hatten dann auch mal ein längeres Gespräch Und da haben wir dann halt irgendwann gecheckt, wie Jonah gerade meinte, okay, eigentlich läuft es halt alles gerade, wir machen halt das, wir machen genau das, was wir wollen. Und dieses, dass man halt immer versucht, anderen noch was zu beweisen und noch höher zu gehen und wieder anderen zu zeigen, okay, guck mal, ich habe es noch weiter geschafft, dass das halt eigentlich totaler Quatsch ist und dass man einfach nur das mal akzeptieren kann, was man halt schon geschafft hat und erreicht hat. Das haben wir dann so ein bisschen in Loser aus der Schule verpackt.
Ich finde es halt auch immer so schlimm bei den Jugendlichen, dass dieser Druck da sein muss. Du musst das Abi machen, du musst studieren. Ist doch eigentlich völlig scheißegal, ob der oder die das Abi hat oder eine Handwerkerlehre oder eine Einzelhandelslehre, was auch immer macht. Hauptsache, die Person ist glücklich und lebt ihr Leben oder sein Leben irgendwie.
Definitiv. Also ich glaube, es auch wieder, natürlich spielt vieles mit rein, ob Social Media ist oder andere Themen, dass man das Gefühl bekommt, das eine ist jetzt wertiger als das andere. Und das ist ja totaler Quatsch. Am Ende hat man alles, was man ja möchte, wenn man was findet, was einem Erfüllung gibt. Und nicht, weil man für das eine jetzt ein Abi braucht oder für das andere einen Bachelor oder für das andere vielleicht gar keine Berufsausbildung. Sondern am Ende muss jeder für sich entscheiden, was macht mich glücklich. Und es gibt keinen wertigeren Beruf oder unwertigeren Beruf.
Ja, macht das, wo ihr Bock drauf habt. Aber teilweise spielen die Eltern ja auch eine große Rolle. Ne? Das heißt immer, oh, du musst. Also das fand ich ganz cool bei mir damals als Kind. Es wurde uns freigestellt. Also ich habe noch einen Bruder und uns wurde das freigestellt, ob wir irgendein Instrument spielen oder ob wir in den Sportverein gehen oder was auch immer.
War ja. Zum Glück auch bei uns. Ich glaube, unsere Eltern haben uns da alle echt gut supportet und über die Zeit auch wahrscheinlich viel mitgemacht, weil die haben uns damals schon bei dem Bandcontest immer, zum Beispiel sind immer mitgefahren, als wir noch keinen Führerschein hatten, haben uns ein bisschen durch die Gegend gekarrt. Und auch danach, als wir mit der Schule fertig waren, wir haben 2016 Abi gemacht und dann haben wir halt gesagt, okay, wir nehmen uns jetzt mal ein Jahr, das war so der erste Deal mit den Eltern, wir nehmen uns jetzt mal ein Jahr und probieren das quasi mit der Musik. Und da haben wir dann angefangen, auch an den Schulen zu spielen und viele Konzerte zu geben. Und dann kam das zweite Jahr dazu und dann das dritte. Und irgendwann kam vielleicht nochmal kurz das Gespräch auf mit den Eltern. Hatten wir nicht mal ein Jahr ausgemacht, aber viel mehr war es dann auch nicht, weil die natürlich auch dann gesehen haben, dass es für uns eigentlich nichts anderes gibt und dass für uns einfach total klar ist, dass wir das hier machen wollen. Und deswegen haben die auch nie aktiv versucht, uns da rauszuziehen oder uns was anderes aufzudrängen.
Also könnt ihr drei heute von der Musik leben?
Ja.
Viele Jugendliche träumen ja davon, irgendwie an diesen Castingshows teilzunehmen irgendwie. Und ich finde das so sehr pervers, weil du wärst ja wirklich rausgeschmissen irgendwie. Du bist scheiße und du kannst gehen. Ist ja auch nicht gut fürs Ego. Ihr habt jetzt wirklich klein angefangen. Was würdet ihr den Leuten mit auf den Weg geben, die sagen, Mensch, ich will auch irgendwo dahin, wo ihr jetzt seid. Was müssen die tun?
Ich würde halt echt als ersten großen Tipp da geben, dass man einfach wirklich sein eigenes Ding machen sollte und halt auch auf sein Bauchgefühl hören sollte. Weil wir haben ja auch schon eine längere Zeit mit Managements und Labels und so weiter hinter uns, die auch zu einem großen Teil dann auch nicht glücklich verlaufen ist für uns. Und wenn man halt aus der Zeit so eins mitgenommen hat von unserer Seite aus, ist es, glaube ich, dass eigentlich immer das Bauchgefühl im Endeffekt die richtige Entscheidung gewesen wäre. Und wenn man halt einfach darauf vertraut und das macht, worauf man Bock hat, ich glaube, dann hat man eine viel größere Chance, damit glücklich zu sein und dahinter zu stehen, auch wenn mal Entscheidungen schief gehen, wenn man mal irgendwas in den Sand setzt. So, das wird halt auf jeden Fall immer wieder passieren auf so einem Weg. Das ist aber generell so, auch wenn man neue Projekte angeht oder irgendwas Kreatives macht, so, es wird halt immer wieder Punkte kommen, an denen man scheitert oder an denen irgendwas nicht funktioniert. Ich glaube, es ist viel, viel leichter, damit umzugehen und dahinter zu stehen, wenn man einfach so vorher schon mit sich im Reinen ist mit der Entscheidung. Und wir haben auf dem Weg auf jeden Fall zu oft nicht darauf gehört und uns überreden lassen oder irgendwas mitgemacht einfach. Und das waren im Endeffekt die Sachen, die uns auch lange so irgendwie wehgetan haben später. Und das wäre echt so, wenn ich einen Tipp da geben müsste, wäre das einfach auf das eigene Gefühl und auf das Bauchgefühl zu vertrauen.
Und arbeitet ihr heute jetzt mit dem Management zusammen oder macht ihr das alles selber?
Wir machen jetzt mittlerweile alles komplett selber. Genau. Wir haben uns damals von allem getrennt, weil wir eben auch auf unser Bauchgefühl dann mal gehört haben und erstmal alles so machen wollten, wie wir es selber geil finden. Und da haben wir gemerkt, es funktioniert einfach besser, wenn wir unsere Musik komplett selber schreiben, selber produzieren, selber uns um die Veröffentlichung kümmern, um die Videos selber kümmern. Und dann haben wir gedacht, wir brauchen auch nicht wirklich ein Management, weil wir auch da wieder selber entscheiden wollen. Weil was für Podcasts machen wir eben jetzt zum Beispiel? Welche finden wir gut, welche finden wir nicht gut? Oder in welchen Shows wollen wir sein? Und deswegen haben wir gesagt, wir managen uns auch da selber und können unsere eigene Entscheidung treffen.
Das finde ich halt auch total doof bei manchen Künstlern. Du schreibst das Management an, das sind ja teilweise große Managements, und da heißt es dann, ja, nee, der hat keine Zeit oder der hat keine Lust oder das passt nicht oder dies oder das. Aber ich glaube, wenn du die Person direkt anschreiben würdest, so wie ich es bei euch gemacht habe, dann können die Künstler entscheiden, wollen wir das oder wollen wir das nicht. Aber so wird es gleich vom Management abgelehnt und der Künstler bekommt wahrscheinlich gar keine Nachricht darüber, ob er das überhaupt machen will oder nicht. Und das finde ich halt so schade irgendwie. Und das ist, glaube ich, in Amerika und in England im Musikbereich ganz, ganz anders.
Das kann man wahrscheinlich auch zu 90% sagen, dass die Anfrage gar nicht bei uns angekommen wäre damals. Weil dann wäre halt auch noch das Thema so, dann hieß es auch wieder, ja, das ist halt nicht massentauglich. So, das schadet euch, wenn ihr über sowas sprecht. Sondern es gibt halt oft irgendwie so Überlegungen, die ja dann einfach den Künstlern gar nicht mehr die Wahl lassen, das selber zu entscheiden.
Ja, das finde ich schade. Das ist dann im Endeffekt nur noch, ja, da geht es nur darum, dass Geld verdient wird im Endeffekt.
Massentauglicher Plastikscheiß.
Das ist gut, das ist gut. Ihr habt schon angekündigt, ihr seid dabei, ein neues Album zu schreiben. Wann kommt das raus und wann kann man sich darauf freuen, das zu streamen oder halt auch zu kaufen?
Ja, es ist tatsächlich jetzt fertig. Also es ist letzte Woche fertig geworden. Wir haben letzte Woche das letzte Master bekommen und haben es auch schon ans Presswerk weitergeleitet. Das heißt, es wird auch wieder eine CD geben. Tatsächlich, wir sind da noch so von der alten Schiene. Wir machen noch physisch gepresste CDs, obwohl man die nirgendwo mehr abspielen kann. Und das Album kommt am 30. September. Und das heißt Laut. Das steht für Liebe, Anarchie und Träume. Und es wird am 30. September überall erhältlich sein. Also zum Streamen auf allen Streaming-Plattformen wie Spotify, Deezer, Amazon Music und so weiter. Und halt auch als physische CD in unserem Shop.
Ja, ich wünsche euch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg. Auch für die neue CD. Ja, beide Daumen sind gedrückt.
Dankeschön.
Ich habe jetzt noch 10 Fragen an euch. Habt ihr Lust?
Sehr gerne, auf jeden Fall.
Wer will den Anfang von euch beiden? Du bist für einen Tag König von Deutschland. Was würdest du ändern?
Boah, das ist eine gute Frage. Öffentliche Verkehrsmittel kostenlos für alle.
Dennis, was war deine verrückteste Begegnung?
Was auf jeden Fall cool war und verrückt, wir haben letzte Woche auf dem CSD in Darmstadt gespielt. Und unser Vorprogramm an dem Abend war eine Drag-Queen-Show. Und wir waren dann quasi zusammen, beziehungsweise kurz nacheinander auf der Bühne mit, ich glaube, 10 verschiedenen Drag-Queens. Das war auf jeden Fall eine ziemlich nice Kombi.
Jonah, was war eure spontanste Bandaktion?
Ich glaube tatsächlich damals einfach unsere Europa-Tour. Die ist damals nur entstanden, dass wir den Bulli von unserem alten Klassenlehrer damals bekommen haben. Der hat gesagt, ey, ich gehe auf Weltreise, ich könnte ihn ja haben. Und dann haben wir uns in Sommerferien gedacht, oh, wir haben jetzt ein Jahr einen Bulli, was machen wir damit? Und dann haben wir gesagt, okay, zack, 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 wir planen jetzt einfach eine ganze Europa-Tour. Also war es eigentlich eine ziemlich spontane Aktion für so ein großes Ding eigentlich.
Geil. Was eigentlich, was eine gute Beziehung für dich ausmacht?
100%iges Vertrauen, offene Kommunikation, dem anderen den nötigen Freiraum geben.
Was darf in deinem Kühlschrank niemals fehlen?
Hafermilch.
Haferdrink, du darfst
ja nicht mehr Milch nennen. Haferdrink, okay, genau.
Wenn euer Leben ein Buch wäre, welchen Titel würde es tragen?
Also da muss ich kurz ein Zitat klauen. Und das könnte ich eigentlich auch noch bei Lieblingszitat einwerfen. Das nimmt nämlich mein Onkel immer ganz gerne. Und das heißt, auf die Schnauze fallen ist auch eine Vorwärtsbewegung.
Hast du ein Lieblingslied oder habt ihr ein Lieblingslied? Und was bedeutet es euch?
Also wenn ich jetzt persönlich so für mich sprechen würde, dann sind es eigentlich die eigenen Lieder. Das ist wahrscheinlich komisch zu sagen, dass mein eigenes Lied mein Lieblingslied ist. Aber wenn ich danach gehe, welches Lied mir viel bedeutet, sind es halt viele von denen. Also das, was wir vorhin angesprochen haben, zum Beispiel Generation Depression, das ist einfach irgendwie so tief, hat man aus sich rausgeholt. Und da würde ich auch sagen, wenn ich jetzt ein bestimmtes Lied sagen müsste, ist das zum Beispiel eins, was mir einfach mit am meisten bedeutet.
Was steht ganz oben auf deiner Bucketlist?
Eine Reise nach Japan.
Und Dennis, mit welchen drei Worten würdest du dich beschreiben?
Müde, kaffeesüchtig und kreativ.
Letzte Frage stelle ich euch beiden. Wenn jetzt der kleine Jonah oder der kleine Dennis vor euch stehen würde, was würdet ihr ihnen mit auf den Weg geben?
Mach was Vernünftiges.
Oh, ey, das sind wirklich gute Fragen. Ich würde sagen, ja, Selbstvertrauen haben. Einfach Selbstvertrauen in das, was man fühlt und was wir gesagt haben, aufs Bauchgefühl hören. Ja. Hör auf dein Bauchgefühl, das wird schon richtig sein und keiner wird dich für deine Entscheidungen verurteilen. Und wenn schon, dann sind es die falschen Personen.
Ganz liebe Grüße an Ennis. Und ja, wie schon gesagt, ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg für das neue Album, was am 30.09. erscheint. Das ist ja schon bald.
Ja.
4 Wochen noch.
4 Wochen noch. Ja, ich drücke euch alle Daumen und...
Dankeschön. Und danke nochmal für die Einladung. War sehr cool. Ja,
vielen Dank. Euch vielen Dank fürs Zuhören und habt einen coolen Tag. Bis zum nächsten Mal.
Das war der Semikolon Project Podcast für heute. Dein Mutmach-Podcast. Du findest uns auch im Internet unter semikolonproject.de. Schau vorbei und unterstütz uns doch mit einem Like auf Facebook oder Instagram. Schön, dass es dich gibt.